Immantaris Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke.
Herzlich willkommen bei der aktuellen Episode des Antares Tech Talk. Das Thema OT-Security beschäftigt aktuell viele Unternehmen und Organisationen, vor allem wenn sie von NIS2 betroffen sind. Damit ist es natürlich auch ein spannendes Thema für unseren Podcast. Wir widmen der OT-Security gleich zwei Folgen. In der ersten Episode beantworten wir zunächst allgemeine Fragen und grenzen die OT von der IT-Security ab. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Bedrohungslage sowie typische Angriffsmuster und schauen uns dazu konkrete Beispiele aus der Praxis an. Zum Abschluss des ersten Teils zeigen wir noch aktuelle Trends in der OT-Security auf und wagen einen Blick in die Zukunft. Unser Experte zu diesem Thema ist Roland Renner von Fortinet.
Heute unser Experte.
Roland Renner ist Business Development Manager für den Bereich OT bei Fortinet. In dieser Funktion ist er für das operative Technologiegeschäft in der DACH-Region verantwortlich und unterstützt Kunden bei der Nutzung des OT-Lösungsportfolios von Fortinet. Roland verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche in verschiedenen Vertriebs- und Managementpositionen. Seit mittlerweile 13 Jahren liegt sein Fokus auf dem Sicherheitsbereich. Hallo Roland, vielen Dank, dass du heute bei uns bist und unsere Fragen zum Thema OT-Security beantwortest. Kannst du uns bitte zum Einstieg in das Thema einmal erklären, was man unter OT-Security versteht?
Ja, OT-Security. OT entspricht Operational Technology. Das heißt, wir reden über Geräte, über Technologien, die ich nutzen muss und brauche, um mein operatives Geschäft auszuüben. In der klassischen Produktion wäre das natürlich die Produktionsanlage. Wenn wir jetzt mal in die Stadtwerke reingehen, wären das die Wassergewinnung, Wasserverteilung, Energieversorger, wären zum Beispiel alles Stromleitungen etc. Und diese Technologie, die müssen wir natürlich absichern, damit die auch wieder voll funktionsfähig ist. Und das Ganze fällt dann unter das Thematik OT-Security, also Absicherung der operativen Technologie.
Und wie unterscheidet sich diese OT-Security jetzt von IT-Security, die ja im Prinzip jeder kennt?
Ja, das ist ein guter Punkt. Viele gehen davon aus, dass ich IT-Security-Komponenten auch sehr gut in der OT nutzen kann. Das ist grundsätzlich richtig. Man muss aber bedenken, dass wir in der OT-Security ein bisschen eine andere Umgebung haben. Wir reden dort halt nicht über die modernen IT-Anlagen, die dann vielleicht alle 3, 4, 5 Jahre ausgetauscht werden, sondern wir reden davon Komponenten, die durchaus 15, 20, 30, Schwermetallindustrie, vielleicht 40 oder 50 Jahre alt sind, die natürlich einen ganz anderen Security-Gedanken benötigen, also ganz andere Ansätze. Viele IT-Ansätze oder Ideen kann man adaptieren in der OT, aber ich brauche gerade für diese alten Technologien, die Legacy-Systeme, die in der OT halt vorherrschen, brauche ich dann auch neue Ansätze, andere Ideen, andere Maßnahmen, die dann in die Wirksamkeit einzahlen, die diesen Bereich abzusichern.
Das ist ein interessanter Punkt und interessant finde ich auch, dass OT-Security gerade jetzt so präsent ist, teilweise auch in den Medien. Warum ist das jetzt so ein wichtiges Thema?
Ja, das ist vielschichtig, die ganze Thematik. Also natürlich ist OT-Security grundsätzlich schon immer da gewesen, aber von der Gedanken her wurde die operative Technologie oder die Produktion selber in einem Air-Gap-Umgebung gelaufen lassen. Also sprich, wir haben da vorne das schöne Office, wenn man die Tür reingeht, da sitzt die ganze IT mit drin, da haben wir dann den Desk, wir haben dann die Sales-Mitarbeiter und irgendwann gibt es eine Brandschutztür, die mache ich dann auf und da hinten dran wird produziert. Also da gibt es keine Internetverbindung, da gibt es keine Konnektivität zwischen der IT und OT. Das war für sich ein eigenständiger Bereich. Und das hat sich jetzt über die letzten Jahre natürlich stark aufgehoben. Also da wurden viele Veränderungen durchgeführt. Die IT greift in die OT mit ein. Das ist zum Beispiel, steuern heute SAP-Systeme Produktionsvorgänge. Ich muss meine Logistik, meine Daten dort mit einsammeln, damit ich meine Bestellvorgänge wieder optimieren kann. Und auf der anderen Seite kommt aus OT auch viele Daten rein in die IT, teilweise so in die Cloud rein. Da reden wir dann in Anführungsstrichen solche Themen wie Predictive Maintenance, also dass ich vorhersagen kann, ob eine Maschine eventuell früher ausfallen könnte oder ich früher eine Maintenance einleiten müsste. Also sprich, wir haben diese Öffnung zwischen der IT und OT kommt immer mehr. Man nennt es IT-Konvergenz. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, OT-Security muss man halt gesamtheitlich betrachten. Und zwar habe ich immer die Problematik, dass wenn ich jetzt Themen wie Compliance, kommt ja immer mehr auf, betrachten möchte, dann wird halt nicht nur auf die Anlage geschaut, sondern auf die gesamte Umgebung oder die gesamte Organisation, die gesamte Wertschöpfungskette. Und in dem Fall bin ich halt wieder schon mit der OT mit dabei. Und dritter Punkt, leider ist die OT ein sehr gern gesehener Angriffsbereich, sprich einfach alte Geräte. Jeder kennt das Problem, wenn ich nicht gepatcht habe, mein ist wesentlich einfacher, auf diese Geräte zuzugreifen, dort ja, die negativen Dinge dann auszuüben, die ich dann machen möchte. Und dafür ist die OT ziemlich anfällig. Und das haben natürlich auch die Angreifer, die Hacker auch mitbekommen und starten da gezielte Angriffe. Also sprich, diese IT-OT-Konvergenz, also die Öffnung der OT gegenüber der IT, dann haben wir die Compliance-Thematiken und ja, das Angriffsziel ist immer größer geworden.
Und was für eine Rolle spielen gesetzliche Richtlinien wie zum Beispiel NIS2 bei diesem Thema?
Ja, NIS2 ist eine gesamtheitliche Betrachtung. Viele verwechseln, dass NIS2 so ein bisschen OT betrachtet oder ein OT-Gesetz ist. Ist im Grunde genommen richtig, weil der Schwerpunkt liegt natürlich dann auf der OT, also auf der Anlage, die kritischen Anlage. Das ist ja das, was wir als Ziel verfolgen mit NIS2, dass quasi alles, was benötigt wird, um die Bevölkerung zu versorgen, halt abgesichert ist. Ob das jetzt Medikamente sind, ob das jetzt Telekommunikation, ob das Produktion ist, Strom, Wasser, die typischen Themen. Und NIS2 beschäftigt sich aber nicht grundsätzlich mit der OT oder mit der IT, sondern mit der gesamtheitlichen Organisation. Also dass halt wirklich alles, was notwendig ist, getan wird und abgesichert wird, um diesen Prozess, diesen Service, diese Dienstleistung dann erbringen zu können. Die größten Probleme, die wir da haben, ist natürlich die OT-Seite, weil da am wenigsten getan worden ist. Also da ist ein größerer Nachholbedarf. Und deswegen ist das auch so NIS2. Ja, IT haben wir schon viele Themen. Aber OT ist so ein bisschen ja, das Problemkind sein, nenne ich mal. Und da muss man einiges mehr tun, um dann auch NIS2 Compliance zu erhalten.
Gibt es da bestimmte Branchen, die besonders betroffen sind oder sind das im Wesentlichen die, die auch in der NIS2-Richtlinie erwähnt werden?
Ja, wir sind da ziemlich breit gefächert. Also in NIS2 gibt es ja insgesamt 18 Sektoren unterschiedlichster Art. Da zählt natürlich auch die Finanzbranche mit dazu, die nicht wirklich eine klassische OT haben. Das alles, was mit Herstellung zu tun hat und natürlich alles, was so die kritischen Dienstleistungen sind, also Wasserversorgung, Abfall, Energieversorgung. Da gibt es nicht wirklich irgendwo ein spezifisches Branche, die jetzt mehr Aufmerksamkeit benötigt oder anders angefasst wird. Ist aber so ein bisschen so, was wir jetzt erkennen, dass diese Branchen, gerade die Verbände von diesen Branchen, extrem viel Vorbereitung, extrem viel tun, um mehr oder weniger den NIS2-Gedanken in die Organisationen dann reinzubekommen. Da gibt es dann ein Krankenhaus-Zukunftsgesetz zum Beispiel, ist eine ganz wichtige Thematik, die Energiewirtschaftsgesetze. Das sind alles Themen, die da halt reinzahlen, wo genau beschrieben wird, wie man in Anführungsstrichen die Dienstleistung sicherstellen kann.
Gibt es da deiner Erfahrung nach typische Bedrohungen für diese Unternehmen und Organisationen?
Ja, wir haben interessanterweise einen Report rausgebracht, das war jetzt Anfang 2025, wo wir 500 unserer Kunden gefragt haben, wie es aktuell bei denen in der OT, auch im Kontext OT-Security aussieht. Und da haben diese 500 Unternehmen mehr oder weniger geschrieben, dass jegliche Art von Angriffe zu erkennen sind. Wir haben einen leichten Rückgang in Malware, das ist vielleicht ein positiver Gedanke, aber dafür haben wir einen extrem guten Anstieg auch in dem Bereich Social Phishing, also alles, was mit Mobilgeräten, Social Media zu tun haben. Also sprich, wir haben da alles Mögliche vor, ist alles aufgekommen, was irgendwie möglich ist, heute in Angriffe oder in Anführungsstrichen Inzidenz zu produzieren. Da gibt es nicht irgendwo eine klassische Bedrohung, die man nennen kann. Es ist wirklich bunt gemischt.
Kannst du irgendein konkretes Beispiel auf ein OT-System aus den letzten Jahren nennen? Gibt es da irgendwelche prominenten Beispiele oder eigene Erfahrungen aus deiner Praxis?
Ja, da gibt es genügend Beispiele derzeit. Kommen ja immer mehr auf. Man liest ja leider mehr und mehr in der Presse, dass da wirklich einige Themen aufkommen. Viele Unternehmen dann auch in die Lage versetzt werden, dass sie teilweise komplette Produktionsumgebungen runterfahren müssen. Schlimm genug, dass sowas existent ist. Aber es gibt so zwei, drei Beispiele, die ganz interessant sind. Zum Beispiel die Triton Malware, die 2018 aufgekommen ist. Da wurde da versucht, ein ein Werk quasi komplett zur Explosion zu treiben. Und da wurde es das erste Mal bewusst, dass wenn wir halt über OT-Security sprechen, dass es halt nicht nur darum geht, einen Produktionsprozess abzusichern, sondern auch dem Menschenleben mehr oder weniger zu sichern. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Ja, und ein guter Beispiel war auch dann 2022 die Wasserversorgung in Tampa, USA. Da wurde ein Angriff gestartet, der dann eine Auswirkung auf die OT hatte, nämlich auf die Wasserversorgung für die Menschen. Und da wurde dann eben nicht die Anlage selber angegriffen, sondern da wurde das Abrechnungssystem lahmgelegt. In dem Moment, wo das Abrechnungssystem nicht mehr funktioniert hat, wurde quasi alles, was an Wasser abgegeben worden ist, nicht mehr abgerechnet. Und damit haben sie dann schlussendlich die Produktion, also sprich die Wasserversorgung, eingestellt. Und das ist ein schönes Beispiel, wie man auch IT angreifen kann, aber eine Auswirkung auf die OT-Seite hat. Und der Triton Malware wäre zum Beispiel der Gedankengut, ich greife wirklich die Produktion an. Also da gibt es viele Beispiele, aber das sind so zwei klassische, die dann wirklich ein bisschen wachgerüttelt haben, dass was also A, die IT-OT-Konvergenz mit drin ist und OT sich auch teilweise dann halt um Menschenleben und in Anführungsstrichen deren Schutz dann beschäftigt.
Der Begriff Malware ist jetzt schon ein paar Mal gefallen bei dir. Eine Frage hätte ich zu dem Thema, und zwar Ransomware und Malware sind ja in der IT häufige Bedrohungen. Welche Rolle spielen sie in OT-Umgebungen?
Ja, das ist natürlich gegeben. Wie eben schon angesprochen, es gibt heute wirklich gute Intelligenzen, Analysemöglichkeiten, das frühzeitig zu erkennen. Klassische Angriffserkennungsmethoden, Analysen des Traffics helfen da. Gibt es verschiedenste Möglichkeiten, da frühzeitig einzugreifen. Und ich glaube, deswegen ist auch die Situation, dass wir halt über den klassischen Malware-Ransomware-Gedanken zwar nachdenken müssen und da auch dann Methodiken entwickeln müssen, dagegen vorzugehen, aber es gibt halt andere Bedrohungslagen, die man auch noch mit berücksichtigen sollte. Und die sind eher stärker gestiegen als jetzt zum Beispiel Malware. Die sind eher gleich geblieben, Tendenz leicht nach unten gehend. Liegt einfach daran, dass wir intelligente Möglichkeiten haben, diese Malware frühzeitig zu erkennen.
Gibt es generell eigentlich Unterschiede bei Angriffen auf IT- und OT-Systeme?
Ja, grundsätzlich ja. Von Vorgehensweise sind sie ähnlich gelagert. Was wir halt in der OT haben, sind halt extrem viele Legacy-Systeme, also Uralt-Systeme. Ich nenne ein schönes Beispiel. In jeder Produktion finden wir Windows XP. Da kann man ja quasi die Anleitung im Internet runterladen, wie ich die hacke. Also sprich, haben wir dort eine andere Herausforderung, weil die Infrastruktur anders ist. Von der Vorgehensweise, von der Idee, von der Herangehensweise ist das alles ähnlich gelagert. Was man aber merkt, ist, dass die Angreifer in der OT so langsam auch OT verstehen. Also wir haben da unterschiedliche Protokolle, die genutzt werden, unterschiedliche Gerätehersteller, Siemens, ABB, Schneider etc. Und die haben ein besseres Verständnis, wie die miteinander kommunizieren und können auch auf dieser Protokollebene angreifen. Und das ist halt etwas, was in Anführungsstrichen IT nicht existent ist. Und da gibt es natürlich bestimmte Protokolle, die gesprochen werden, aber nicht die Vielzahl von unterschiedlichen. Und wie gesagt, IT ist eher modern, 3 bis 5 Jahre wird alles ausgetauscht, dann ist in der OT ist das halt eben nicht gegeben.
Gibt es da typische Schwachstellen in diesen OT-Systemen oder kann man das bei so alten Systemen gar nicht sagen?
Ja, das sind so viele Schwachstellen, dass es gar nicht mehr. Also Vulnerability Management ist natürlich das Topic schlechthin in der OT. Also ich muss wirklich hingehen und zu verstehen, wo liegen denn meine Vulnerabilities und dann Ideen entwickeln, wie ich die denn schützen kann. Das ist eine grundsätzliche Vorgehensweise und da gibt es unterschiedlichste Methodiken. Natürlich kann man das netzwerkseitig dann ein bisschen eingrenzen. Es gibt aber auch in Anführungsstrichen Endpoint-Lösungen, die man nutzen kann, gerade in diesem Bereich OT. Die müssen AirGap laufen, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also die müssen keine Internetverbindung besitzen oder kein Cloud-Service sein. Und was natürlich extrem stark am Kommen ist, ist das sogenannte virtuelle Patching. Also dass ich wirklich den Patch-Vorgang nicht mehr auf dem Gerät selber durchführe, sondern es auslagere auf eine Firewall zum Beispiel von uns.
Du hast uns da jetzt schon einen sehr guten Überblick über das Thema gegeben. Vielen Dank einmal dafür. Schauen wir vielleicht auch noch ein bisschen in die Zukunft und beschäftigen wir uns mit aktuellen Trends. Welche neuen Technologien könnten deiner Meinung nach in der OT-Security eingesetzt werden, um die Sicherheit weiter zu verbessern?
Ja, darf man als erstes Cloud anfangen. Wir merken, dass Cloud-Services immer mehr und mehr aufkommen, auch in der OT. Wir schätzen derzeit so ca. 25% der Unternehmen haben schon Cloud-Applikationen oder nutzen Cloud für OT. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir öffnen uns natürlich dann in eine gewisse Richtung. Konfigurationsdateien von Produktionsanlagen werden dort abgespeichert. Predictive Maintenance, ich habe es eben schon mal erwähnt, ist ein sehr starkes Thema. Also da werden schon dieser Cloud-Gedanke wird schon mit reingetragen in der OT. Und das wird mehr und mehr kommen, weil es halt viele Sachen vereinfacht. Und da muss ich mir natürlich mehr Gedanken machen, wie schütze ich Cloud in Anführungsstrichen auch im Kontext von OT. Was wir noch merken, ist natürlich das ganze Thema um KI. KI ist natürlich toll einzusetzen für den Schutz, Analysen von Inzidenz, das ist so ein bisschen Vorkommnisse mal analysieren, das ist natürlich extrem hilfreich. Wir selber haben eine Inzidenz-Response-Lösung, die, ich sag mal, für alle SOC-Anbieter oder SOC-Organisationen gut geeignet ist, um so diese 80-90% von typischen Vorfällen gut bearbeiten kann, also Lösungshinweise geben kann, Ideen geben kann etc. Und das hilft natürlich. KI ist in Anführungsstrichen aber nicht nur auf unserer Seite in der Verteidigung zu sehen, sondern es ist halt auch in der Angriffsseite zu merken. Also die werden intelligenter, auch mit den KI, haben Möglichkeiten, da auch Angriffsszenarien zu simulieren, Ideen zu generieren oder auch in Anführungsstrichen die KI zu nutzen, um gezielte Angriffe zu fahren. Es ist immer eine positive und eine negative Seite natürlich. Aber diesen Trend sehen wir. Also Cloud immer mehr und mehr und wie nutze ich KI in der OT? Das wird noch ein bisschen dauern, aber wir sehen schon die ersten Ansätze. Derzeit darf man sehen, KI ist noch ein bisschen getrennt von OT-Security, wird irgendwann mal zusammenkommen.
Und wie beeinflusst die zunehmende Vernetzung, Stichwort Industrial Internet of Things, die OT-Security?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sehen natürlich die Vernetzungsthematik rund um IoT und Industrial IoT, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, immer mehr und zunehmend. Das hat unterschiedlichste Gründe. Ich meine, Unternehmen gehen natürlich in die Richtung, dass sie Prozesse automatisieren wollen. Das hat Qualitätsgründe, das hat aber auch in Anführungsstrichen dann Analysen und Auswertungen. Das ist ganz, ganz wichtiger Aspekt für diesen Bereich. Das heißt, ich gehe hin und habe einen manuellen Prozess, nutze mehrere Komponenten, um einen digitalisierten Prozess ablaufen zu lassen. Und bei diesem Vorgang benötige ich halt bestimmte Sensorik, bestimmte Abfragen, bestimmte Technologien, die meistens in IoT-Geräte enden. Typisches Beispiel sind Kamera, die ich benötige, um bestimmte Abläufe zu überprüfen, Sensorik für Tür auf, Tür zu etc. Das heißt, wir haben hier in Anführungsstrichen eine wesentlich größere Geräteanzahl, die im Netzwerk kommuniziert, die auch nicht ganz so einfach sind zu überwachen, respektive da Security draufzusetzen, weil ich nicht die Möglichkeit habe, da einen intelligenten Agenten drauf zu installieren. Was man dazu sagen darf, ist 5G hilft natürlich vielen Unternehmen auch in diesem Bereich. Und da sehen wir auch einen starken Anwachs von IoT-Geräten, weil 5G erlaubt eine höhere Gerätedichte. Beispiel, ich habe ein neues Lager, das ich dementsprechend mir bauen lasse. Und da will ich halt nicht kilometerweise Kabel ziehen, sondern ich fange an, 5G-Gedanken mit reinzubringen und habe dann unheimlich viele Geräte, die ich dann in 5G mit reinbringe. Und das muss ich halt irgendwie schützen. Und das ist ein recht komplexer Prozess. Wir trennen gerne die Diskussion darüber, IoT-Geräte für grundsätzlich für Überwachungsthematiken, also das sind Sensoriken, das sind Kartenleser, das sind Kameras, das sind Bildschirme etc., die wir gerne in einem separaten Bereich segmentieren. Und diese IoT-Geräte, also die Industrial IoT, die haben ihren Logik, ihren Sinn in der Produktionsprozess selber. Also sprich, nutzen wir die Security-Gedanken, die wir in der OT haben und binden diese IoT-Geräte mit ein. Da rede ich gerade von Sensorik, irgendwelche Klappe auf, Klappe zu, wenn irgendeine Lichtschranke etc. durchgeht. Das sind eigentlich Teile eines Produktionsprozesses und gehören dann auch in den Produktionsprozess abgesichert.
Zum Abschluss, es war in deinen Antworten jetzt schon einiges verpackt, aber vielleicht kannst du das für unsere Hörer noch einmal zusammenfassen. Was sind deiner Erfahrung nach typische Fehler, die Unternehmen bei der OT-Security machen und welche Tipps hättest du dazu?
Ja, ich glaube, die größten Fehler oder die größte Problematik ist, dass ich teilweise Lösungen isoliert betrachte. Also ich nenne es mal das Thema Netzwerkabsicherung, das Thema Fernwartungszugriff, das Thema rund um Produktionsabsicherung etc. Das sind einfach, ich habe gedanklich immer eine bestimmte Lösung im Kopf als Unternehmen und das sollte ich eben vermeiden. Ich sollte gesamtheitlich denken und langfristig. Daher meine große Empfehlung ist, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, eine Risikobewertung, eine Risikobetrachtung zu machen, indem ich halt einen gesamtheitlichen Blick auf die gesamte OT lege und mir dann Gedanken machen sollte, welche Maßnahmen könnten denn eine hohe Wirksamkeit bzw. einen hohen Grad an Security mit einbringen und das dann schrittweise implementieren. Ich finde, diese Punktlösungen machen die ganzen Sachen komplex. Sie greifen sehr oft nicht mehr ineinander. Thematiken von, ich habe Meldepflicht, brauche ich dann 3-4 Systeme, wo ich dann Daten rauslese, wird halt einfach komplex, wird schwierig zu managen. Und deswegen meine Empfehlung, Risikobetrachtung starten, segmentieren, einer der wichtigsten Bausteine, Basis ist für die OT-Security an sich. Und dann einzelne Komponenten oben drauf setzen, die dann wirklich ineinander greifen, damit ich alles zentral managen kann.
Roland, vielen Dank für deine spannenden Antworten. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wo wir dann noch etwas konkreter ins Thema OT-Security reingehen.
Dankeschön.
Das war die erste Tech-Talk-Folge zum Thema OT-Security. Hört euch unbedingt auch Teil 2 an, wo wir mit Roland Renner über ganz konkrete Maßnahmen und Beispiele aus der Praxis sprechen, wie Unternehmen ihre OT-Sicherheit entscheidend verbessern können. Fragen, Wünsche oder Anregungen zu unserem Podcast könnt ihr uns gerne an podcast@netlogix.at schicken. Bleibt unserem Tech Talk treu, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, bleibt sicher und bleibt gespannt.
Antares Netlogix ist ein führender österreichischer Dienstleister für IT-Sicherheit, kritische Infrastrukturen und Managed Services. Hochverfügbarkeit, Sicherheit und Betriebskontinuität sind für Sie ein Thema. Wir führen Sie mit 20 Jahren Erfahrung auf den richtigen Weg.